Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute haben wir ein Sandwich dabei.
Good old Sandwich. Ja, wir wollen nicht eine positive Sache sagen und dann nur noch ranten diese Folge. Deswegen haben wir das geplant.
Ja, wir sandwichen das Gute mit zwei nicht so guten Sachen. Heißt, wir haben uns im Kino Der Teufel trägt Prada 2 angeschaut und ich glaube, da muss man sonst nichts, da weiß jeder, was mit anzufangen.
Ja.
Dann Rose, ein Film mit Sandra Hüller, der auf der Berlinale dieses Jahr prämiert ist. Ein deutscher Film, ein deutsch-österreichischer Film. Und dann, ja, noch Euphoria haben wir uns Folge 4 und 5 angeguckt.
Ja.
Ja. Fangen wir mit Teufel trägt Prada 2 an. Der kam ja jetzt 20 Jahre nach dem ersten Teil raus. Regie geführt hat David Frankel, der hat auch beim ersten Film Regie geführt und sonst zum Beispiel gemacht Band of Brothers, Marley und ich, heißt der auf Deutsch so?
Mhm.
Dieser mit Jennifer Aniston und Owen Wilson, wo der Hund stirbt. Spoiler Alert.
Oh.
ja. Dann natürlich wieder mit dabei Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Fantastisch.
Lieb ihn.
Dann auch noch in richtigen Rollen einige, die man kennt. Simone Ashley zum Beispiel, die ist ja vor allem aus Bridgerton, aus der zweiten Staffel bekannt. Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu. Ja, und dann halt Everyone and Their Mother aus Hollywood, Social Media, Fashion, Bubble.
Ja, ja. Alle haben einmal sich gezeigt, ihr Gesicht gezeigt, eine Appearance gemacht.
Ja, Emilia de Moldenberg von Chicken Shop Date, Callum Harper, der so Social Media, also Model ist, aber ganz viel Social Media auch macht und so. Also
ja, everyone.
Everyone. Naomi Campbell, ich gucke hier gerade nur auf diese Liste drauf. Heidi Klum war auch dabei.
Oh Gott, ich habe mich kurz erschrocken.
Ja, ich auch. Donatella Versace. Ja. Law Roach, der Stylist von Zendaya, also the list goes on.
Ja.
Worum geht's denn?
Ja, 20 Jahre später ist Andy Sachs eine Journalistin, die ziemlich, ja, gut bekannt ist, für Sachen ausgezeichnet wurde und in dem Bereich arbeitet, wo sie auch immer arbeiten wollte. Und dann passiert das, was leider in der ganzen Medienbubble auf der ganzen Welt gerade passiert, ist, dass entweder Medienunternehmen verkauft werden, die sich verkleinern müssen. Und so hat sie und ihre KollegInnen ihren Job verloren und ist jetzt ein bisschen aufgeschmissen, wie sie weitermachen soll. Ja, und dann bekommt sie aus dem Nichts eine Nachricht, dass Runway, das Magazin, wo iconic Miranda Priestly arbeitet, the head of the runway. Da gab es einen kleinen Skandal und sie soll das als Redakteurin ein bisschen aufarbeiten. Und dann wird sie wieder in dieses ganze Kuddelmuddel geworfen.
Ja, und dann geht es halt eben darum, was jetzt auch mit Runway passiert, mit dem Magazin. Also aufgrund des Skandals, aber auch eben ähnlich wie bei dem Magazin, wo Andy vorher gearbeitet hat, eben gesamtwirtschaftlich und so. Ja, unsere gute Frau Emily, die ist bei Dior jetzt, arbeitet sie, also in Retail. Ja, und mit der kommen sie dann wieder ins Gespräch, weil die Werbedeals halt haben und so weiter. Und so kommt die dann wieder in diese Handlung irgendwie mit rein.
Ja.
Ja. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil Katastrophe.
Ja,
also, Katastrophe. Vielleicht kann man dazu noch sagen, wir beide mögen den ersten Film. Jeder mag den ersten Film. Also so.
Das ist jetzt iconic. Nichts.
Ja, ich fand den richtig gut. Ich fand für so einen Rom-Com-ish Film, ohne jetzt viel Rom, ein richtig guter Film.
Richtig guter Film.
Gut gespielt, gut geschrieben und so gut inszeniert.
Hat Spaß gemacht, sah toll aus und hat sich deswegen ja auch eben diese 20 Jahre gehalten als ein wichtiges Stück auch Popkultur.
Ja, so sehr iconic halt. Also vor allem ja auch Miranda Priestly als Charakter, so als inspiriert ja von Anna Wintour und so in die Richtung. So mag ich richtig gern. Ich war auch echt hoffnungsvoll jetzt für den Film, weil Meryl Streep ja famously keine Sequels macht. Mhm. Und das heißt, dass sie das jetzt gemacht hat.
Das muss ein richtiger Banner werden.
Ja,
das
muss ja richtig gut sein.
Ein richtig gutes Drehbuch vor allen Dingen, weil das ja erstmal das ist, was sie sieht.
Ja. Mhm. Spoiler, dem war nicht so.
Nope.
Wo fangen wir denn mal an? Also ich finde, die Charaktere ergeben wenig Sinn. Also es ist, finde ich, sehr spannend zu sehen, also so diese Prämisse, oh, wo sind die jetzt, 20 Jahre später? Und das irgendwie rauszufinden, fand ich interessant. Interessante Dynamiken, auch so Stanley Tucci's Charakter, der immer noch im Prinzip in der gleichen Rolle ist bei Runway. Aber dann darüber hinaus passiert halt irgendwie nichts mit denen. Also auch die Charakterisierung von Andy, die eigentlich so, also der Film geht los damit, dass sie halt eine Auszeichnung bekommt für ihren Journalismus.
Ja.
Und ja, dann ne, halt auch gefeuert wird, so wie alle anderen auch. Also es ist nicht ihre Schuld in dem Sinne. Das liegt nicht an ihren Fähigkeiten. Und so, sie wird dann so eigentlich erstmal als irgendwie selbstbewusst und so dargestellt und irgendwie reif und sie ist gewachsen. Ja. Und dann im Laufe dieses Films wird das gefühlt immer weniger. Also sie wird immer unreifer, naiver. Und sie hat zwar noch dieses Selbstbewusstsein, aber das ist irgendwie gefühlt mehr auf die Naivität zurückzuführen als auf ihren Growth.
Ja, ich fand es auch ein bisschen komisch, dass ich vor allem, also sobald sie in dem Setting von Runway war, also ab der Minute 1, dass sie dieses Gebäude betreten hat, habe ich wieder die Andy Sachs vom Film von vor 20 Jahren gesehen. Und das ist ja eigentlich ein Problem nach 20 Jahren, wenn es wirklich eins zu eins die gleiche Porträtierung ist, weil ein Mensch verändert sich nun mal in 20 Jahren.
Ja.
Charakterlich kann man ähnlich bleiben, natürlich, aber das war schon zu sehr gezwungen, genau so zu machen.
Ja, so ich dachte, dass sie jetzt eine gestandene Frau wäre.
Ja, so. Dachte ich auch.
Das wurde dann aber eben immer weniger.
Ja.
So wie der Film irgendwie vorging. Das war mit allen diesen Charakteren so. Also ich fand, Miranda Priestly war auch nicht mehr Miranda Priestly. Man kann sagen, okay, sie hat vielleicht ein bisschen ihren Biss verloren, weil sie mit diesem Wandel in der Branche nicht so richtig klarkommt. Dafür wurde das aber auch wieder nicht genug thematisiert, als dass das dann Sinn ergeben hätte. Sondern sie war dann einfach so mit weniger Biss. Und dann gab es immer wieder so, na, so ein bisschen so, wie sagt man, also so Erwähnungen von so HR-Sachen.
Aber also dann so, immer dass so
halt, ja, so dass halt eben sich da mehr beschwert wurde und das jetzt in dieser Zeit heutzutage nicht mehr so funktioniert, nach dem Motto. Aber auch das war dann wieder nicht richtig thematisiert. Auch jetzt die neuen Emilys, sage ich mal, waren nur so Hintergrundcharaktere.
Ja. Ja, das hat, es war alles nicht sehr schlüssig oder auch nicht sehr rund. Vor allen Dingen, wenn man den Beginn des Films sich anschaut. Es geht ganz deutlich darum, wie es Journalismus aktuell geht.
Ja.
So.
Ist ja auch dein Thema.
Ist mein Thema. Es gibt kein Geld mehr. Leute werden gefeuert. Alles wird online vermarktet. Man muss Zielgruppen treffen. Man muss compromisen, um halt genau das zu tun, um Klicks zu bekommen. Leider war. So, das ist dieses große Thema, was alle beschäftigt. Etwas, was ja auch bei Runway stattfindet. Auch da redet man die ganze Zeit eben um genau diese Finanzierung. Und dann geht der ganze Film irgendwie darum, ah ja, wie können die diese Finanzierung irgendwie sichern oder nicht, dass das weitergehen kann wie bisher. Aber dann geht es nicht mehr um das Problem des Journalismus. Es wird so groß aufgetan am Anfang, dass es halt so ein bisschen größer gesehen wird, größer gedacht wird. Und man kommt da rein und es ist wieder so richtig so narrow-minded nur darauf. Auch Andy, die dann sagt von wegen, sie ist jetzt bei Runway und ach, jetzt muss sie so schreiben, dass Leute das klicken. Das ist ja ganz furchtbar. Musste sie vorher auch.
Ja.
Also da, es gibt keinen Weg, wie sie vorher bei dieser Zeitung war und das nicht machen musste.
Ja.
Also es war, es hat alles keinen Sinn ergeben. Es war nicht rund Und ja, dieses große Meta, große Thema, was aufgemacht wurde, wurde einfach dann nicht erfüllt.
Ja, und ist halt auf eine Art, ist der Film genau das, was er eigentlich versucht zu kritisieren.
Ja.
Also gerade durch dann diese ganzen Werbepartner, die auch in dem Film dann halt auftauchen, wie eben Dior und so weiter. Genau das, was er da halt versucht zu kritisieren an so kapitalistischen Strukturen, macht er dann eigentlich genau selbst, indem er halt so eine Legacy-Sequel ist, die aber eigentlich dann halt keinen Mehrwert wirklich hat, weil jeder Konflikt, der in diesem Film auch irgendwie dann ja so sehr künstlich da reingebracht wird, also zwischenmenschliche dann vor allem und so, also jetzt unabhängig von diesem ganz überwiegenden Journalismus-Ding, die funktionieren alle nicht. Also weil die Charaktere nicht funktionieren, weil dann das Character Development entweder nicht funktioniert oder halt nicht da ist oder halt so von jetzt auf gleich, was auch dann irgendwie keinen Sinn ergibt, dann ist dieser Film, also so eine Regel im Filme oder Serien machen, ist ja Show, don't tell. Also sag uns die Sachen nicht, sondern zeig sie uns.
Ja.
Durch Handlung, durch Bilder, durch Musik und alles, was dann da irgendwie so zusammenkommt. Und dieser Film ist einfach halt nur am Erzählen, aber nicht am Zeigen. Also zum Beispiel, ich finde allein der Anfang könnte man sagen, ja, das ist ja schon gezeigt und nicht erzählt so. Aber ich finde, einfach Andy zu zeigen, wie sie diesen Award bekommt, ist so sehr ein billiger Weg, eben zu zeigen, dass sie eine gute Journalistin geworden ist, die mit Integrität, die halt eben nicht in Anführungszeichen nur Modejournalismus macht, sondern sie hat ja die Auszeichnung für irgendeinen Artikel bekommen. Worum ging es da? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Aber da kann ich auch reinhaken nochmal von wegen. Vor allem ist das aber auch unrealistisch, weil die meisten journalistischen Preise, die du bekommst, bekommst du nicht, weil du richtig gut warst, sondern weil andere für dich Werbung gemacht haben, dass du diesen Preis bekommst. Du musst vorgeschlagen werden. Du musst Leute finden, die für dich stimmen. Ja. Auch das, again.
Wie in der Filmindustrie.
Ganz genau. Also im Endeffekt bestätigt sich alles die ganze Zeit nur rundum.
Ja.
So.
So, und da fand ich dann halt eben auch das einfach so blöd. Warum zeigt ihr uns nicht, was für eine passionierte und so, ja, so passionierte Journalistin sie ist und wie viel Liebe sie für diesen Job hat und Energie da reinsteckt.
Vor allen Dingen, also es wird dann erzählt so von wegen, ah, sie ist überall rumgereist und hat überall recherchiert und so. Das erzählt sie dann und ich bin so, ihr hattet da richtig Potenzial. Selbst wenn es nur eine dumme Collage ist, ist doch egal. Aber da gab es halt trotzdem einen viel besseren bildlichen Weg, das zu vermitteln, als es einfach zu erzählen. Also ich war in ganz vielen Ländern und ich habe ganz viel gemacht.
Und wenn man das nur zeigt in ihrem Apartment, da hängen einfach Fotos an den Wänden, keine Ahnung. Sie hat da irgendwie verschiedene Trinkets, die sie aus verschiedenen Ländern irgendwie hat und so weiter. Also weil sie halt wirklich sagt, dass sie die ganze Welt quasi bereist hat und an die abgelegensten Orte zum Teil und keine Ahnung was. Aber das kommt halt auch in ihrem Charakter gar nicht durch, weil wenn du so viel gereist bist, mit so vielen Menschen Kontakt hattest, so vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen und so weiter, dann...
Dann bist du reflektierter.
Ja.
Du bist nicht so naiv.
Ja.
Du weißt besser, in Situationen zu handeln, als sie es in jeder Situation, in diesem ganzen Film gemacht hat.
Ja. Sie ist halt immer noch so unbeholfen.
Ja.
So wie an dem ersten Tag. Also im Prinzip im ersten Film, so wie an dem ersten Tag, als sie in Mirandas Office kommt mit ihrem Cerulean-Sweater. So ist sie jetzt in dem Film, was ja dann schon gar keinen Sinn mehr ergibt, weil es ihr Character Development aus dem ersten Film ja wieder komplett nichtig macht.
Ja.
So. Und dann gibt es auch so ein, ich sag mal, so ein MacGuffin. Charakter, kein Objekt, sondern Charakter. Also MacGuffin-Objekte sind es ja sonst normalerweise, sind das dann immer so ein Ding wie zum Beispiel, oh, auf einmal hat man dann da was gefunden, was alle Probleme löst, wie eine Zeitmaschine oder so.
Ja.
So. Und da gibt es halt einen so einen Charakter. Und das ist, also, es ist wirklich lächerlich, wie offensichtlich schlecht das an diesen Stellen geschrieben ist, weil dieser Charakter zweimal so eine MacGuffin-Rolle hat.
Und man ist so, aber warum?
So, warum?
Warum?
Also, wieso? handelt dieser Charakter so?
So?
Wo kommt es auf einmal her? Das kann nicht so, so funktioniert das nicht. Also,
und auch die ganze Recherche oder diese Person möchte Leuten kein Interview geben. Diese Person war jahrelang nicht mehr quasi vor der Kamera, whatever. Und Andy sucht und dann hat sie ein paar Telefonate und irgendwie landet sie da und dann auf einmal ja gesagt. Also so, warum hat diese Person ja gesagt?
Ja.
Warum ist sie dann ja gewollt zu helfen, Sachen zu geben? Also das kriegt man auch, das kriegt man wieder gezeigt, aber das kriegt man auch nicht erzählt. Beides nicht.
Und da ergibt dann auch wieder keinen Sinn, wenn jetzt Andy so eine wirklich hochdekorierte Journalistin wäre, dass dann eben dieser Charakter doch ja sagt zu einem Interview. Weil, oh mein Gott, Andy Sachs fragt mich nach einem Interview.
Ja.
Dafür hat dann wieder dieser eine Award nicht ausgereicht, um zu zeigen, dass sie da an sich doch so einen Pull hat als Journalistin.
Oder sie wäre dann gar nicht erst wieder zu Runway gegangen.
Ja.
So. Dann hätte sie wahrscheinlich eher was selbst auf die Beine gestellt oder so. Sie hätte gesagt, okay, ich werde jetzt freiberuflich, mache jetzt mein eigenes Ding.
Ja.
Also es hat alles irgendwie nicht gepasst.
Mhm.
Dann wurden auch noch so moralische Fragen irgendwie aufgeworfen, wie so, hier, als Beispiel so irgendwie Geld und Macht oder das Richtige tun, so. Mhm. Aber auch das hat der Film an sich eigentlich wieder gesprochen, direkt wieder. Das hat mich einfach gestört. Ja, weil das auf jeder Ebene einfach nicht gepasst hat. Also auf der filmischen nicht, auf der Meta-Ebene nicht.
Ja.
Und dann zu diesem Andy kommt rein und ist wieder naiv und so. Also vor 20 Jahren hat Anne das richtig gut gespielt. Diese unbeholfene, ein bisschen naive, lustige, ne, gab ein paar so, ja, lustige Momente, Fettnäpfchen, whatever. Und sie hat das ja jetzt genau wieder gemacht und gespielt, aber halt gar nicht convincing. Also es wirkte so aufgesetzt und künstlich und unangenehm, das zuzuschauen. Es hat einfach nicht gepasst.
Nee.
Das konnte sie nicht rüberbringen.
Nee.
Ja.
Weil sie jetzt halt an sich zu alt dafür ist. Also sie ist ja nicht alt, aber sie ist zu alt, um einen Charakter so dann jetzt noch zu spielen.
Ja.
Und
So.
Und dann gibt es da noch so eine richtig unnötige, romantische Side-Story, die auch einfach gar nicht funktioniert. Komplett überflüssig, hätte man die Zeit viel besser nutzen können. Auch zu diesem Skandal nochmal, da mit diesem Show Don't Tell. Uns wird dann auch von diesem Skandal nur erzählt, warum, so, heutzutage, es gibt für alles immer irgendwelche Proteste. Und wenn die noch so klein sind, vor allem dann ja auch bei Social Media, dass da TikToks drüber gemacht werden, die dann viral gehen, dass da Leute vor dann irgendwelchen Gebäuden stehen mit Schildern und so weiter. Also es ist da nichts. Es gibt
so viele Wege, das zu machen. Nein.
Gar nichts.
Es klingelt so ein Telefon und dann so, oh, das ist passiert.
Ja. Okay, I think we gotta wrap it up.
Zu dieser unnötigen Love Story, also abgesehen davon, ne, dass es absolut überflüssig war auch keine Chemistry. Es war so unangenehm zu gucken.
Ja, alles daran.
Ja, also das war so, wenn das mein Date wäre, dann würde das auf die Liste meiner schlimmsten Dates gehen. So, ich bin so, also das war so unangenehm, das mitzuerleben.
Ja.
Ich war so, nee. What are you doing?
Ja, also ich habe dem Film einen Stern gegeben.
Ich habe ihm anderthalb gegeben. Ich finde es funny, dass ich mal einen halben mehr gegeben habe als du. Das ist normalerweise andersrum. Aber da muss ich ganz deutlich unterstreichen, dass dieser halbe Stern für Meryl Streep und Stanley Tucci ist, weil ich die beiden, das sind,
ja.
Ich liebe die beiden, deswegen und bin ich so ein bisschen nostalgisch gewesen, was das anging.
Ja, und bei mir haben die beiden quasi einen halben Stern bekommen und die andere Hälfte ist einfach, weil man nicht weniger bewerten kann.
Ja.
Weil, okay, nur ein Satz nur noch. On top of everything ist die Fashion auch noch nicht gut.
Das, ja.
Also, objectively, sorry, finde ich.
Ja.
Also, vielleicht nicht objectively.
Ja, also, die Fashion sieht nicht gut aus, sie sieht billig aus.
Schlecht gestylt, schlecht sitzend. Mhm. Ja.
Und genauso sah der Film halt auch aus, leblos, wie eine Zahnpasta-Werbung. Aber da muss ich sagen, dann passt das wieder mit dieser schlechten, billigen Fashion dass es halt genau diese Entwicklung auch ist, die halt eben in Online-Magazinen passiert, die in der Fashion passiert, dass der Film selbst genauso bland ist wie das, was im Film passiert. Also eigentlich am Ende passt es, dass es so clean, komisch, unangenehm aussieht.
Ja, wenn ihr den Film mochtet,
I'm sorry.
Good for you.
Ja. Und also es macht uns ja traurig, das möchte ich hier nochmal einmal unterstreichen. Wir wollen den ja mögen. Ja. So, wir waren schon echt hyped, weil wir den ersten so sehr lieben. Und deswegen, wir sind einfach nur enttäuscht.
Ja. So.
Rant, Ende.
Wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen. Kommen wir jetzt zu Rose.
Mhm.
Genau. Der ist dieses Jahr, wie gesagt, auf der Berlinale prämiert mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Die hat dafür auch den Silbernen Bären bekommen für ihre Leistung. Regie geführt hat Markus Schleinzer, der ist Österreicher. Der hat bisher noch zwei andere Feature-Filme gemacht, die mir so aber vorher jetzt kein Begriff waren. Genau. Dann haben wir noch Caro Braun, Marissa Growald, Godehard Giese und noch andere in den Rollen. Sind jetzt aber alles noch nicht irgendwie irgendwelche Haushaltsnamen oder so, die man jetzt unbedingt kennen sollte. Es geht um Rose, die im 17. Jahrhundert in ein Dorf kommt, in ein protestantisches Dorf und da ein Erbe antritt und sich aber halt als Mann ausgibt, um dieses Erbe antreten zu können.
Ja.
So, und dann geht es halt eben darum, wie sie da in dieser Gemeinde sich einlebt und ihr Leben dann lebt und halt vorgibt, ein Mann zu sein.
Dazu muss man noch sagen, ich glaube, das war der 30-jährige Krieg, dass sie in diesem 30-jährigen Krieg auch als Mann gedient hat, als Soldat. Genau. Und
ich habe den Film bei der Berlin-Kino-Premiere gesehen, wo dann halt auch der Regisseur Markus Schleinzer und einige vom Cast, alle bis auf Sandra Hüller, also Cast und Crew, anwesend waren mit eben noch einem Filmgespräch. Da kann ich dann gleich noch mal ein bisschen was von erzählen. Ja, ich fand den richtig, richtig toll. Also ich war vom Trailer her so, weiß ich nicht, ob das ein Film für mich wird, aber fantastisch.
Ja, also ich hatte den Trailer davor wirklich unzählige Male vor anderen Kinobesuchen gesehen. Ja. Und je öfter ich den gesehen habe, desto mehr dachte ich so, wird nicht meins werden.
Ja.
Wird wirklich nicht meins werden. Und der Film hat mich aber schon sehr früh davon überzeugt, dass das doch mein Film wird.
Ja, weil der Film ganz anders ist, als der Trailer irgendwie so suggeriert, weil der Trailer hat für mich so ein bisschen fast schon so ein overused Filmterm, Lynchian Vibe gehabt, dass ich so war, oh, wird das so ein bisschen, dass man dann nicht so richtig weiß, was abgeht und dass es nicht einfach so ein relativ straightforward Storytelling ist, sondern so mit irgendwie ganz vielen Layern, wo man danach so ist, habe ich das richtig verstanden? Oder sollte ich mir ein YouTube-Video angucken, wo mir der Film erklärt wird? Aber also, dem war nicht so.
Ich dachte auch, das ist so ein, so man versucht total viel und dann ist es aber nicht so viel.
Ja, es war dann eigentlich doch eine sehr kleine Geschichte, also halt eben über Rose, die dann doch sehr so contained
war. Ja, kompakt.
Ja.
Was mir auch direkt am Anfang aufgefallen ist, ich habe immer so meine Probleme, wenn es so um eine Narration geht. Das ist eigentlich die meiste Zeit so, dass ich das nicht gut gemacht finde. Und ich fand es hier richtig gut.
Es hat richtig gut funktioniert. Es hat
gut funktioniert im Film. Der Text hat auch gut funktioniert. An welchen Stellen das wie eingebaut wurde und was diese Narration erzählt hat und was dann halt aber eben gezeigt wurde. Da gab es ein sehr gutes Gleichgewicht.
Ja.
Und es war auch eine sehr angenehme Stimme.
Ja, total auch sehr passende Stimme. Und Also der Film, ich kann ja schon mal ein bisschen von diesem Filmtalk da noch so mit reinbringen, da hat der Markus, die Maus, wirklich.
Seid schon per Du, ne?
Ja. Der hat erzählt, dass er, also dieser Film hat angefangen damit, dass er 1000 Seiten Prosa geschrieben hat. Weil er von einem Schicksal einer Frau gehört hat, der das Gleiche widerfahren ist wie Rose im Prinzip oder sehr ähnlich, die dann gestorben ist an seinem Geburtstag quasi, aber halt eben sehr, ne, sehr zeitversetzt. Und von dieser Geschichte hat er halt gehört und hat sich da dann mehr mit auseinandergesetzt. Er ist selbst auch queer, würde ich jetzt einfach mal behaupten oder so, wie er, ja, gesprochen hat. Und ist halt sehr interessiert auch an queeren Geschichten und so weiter. Und hier spielt ja halt dieses Ganze, sie ist eigentlich eine Frau und gibt sich als Mann aus. Und wie das dann in ihren Dynamiken mit anderen Menschen sich manifestiert und so weiter, spielt ja alles eine sehr große Rolle. Und das fand er alles sehr spannend. Und dann hat er daraufhin eben diese 1000 Seiten Prosa geschrieben und hat das dann um 800 Seiten gekürzt. Und diese 200 Seiten, die dann übrig geblieben sind, das sind diese 93 Minuten Film. Was ich einen richtig, richtig crazy Approach finde.
Das ist wirklich krass. Und es war die perfekte Länge. Und es war auch, finde ich, ja, die perfekte Fülle, der Inhalt. Ja. Also es hätte nicht mehr oder weniger sein müssen. Nee.
Also es brauchte nicht mehr. Und ja.
Ja.
Also ja, es war wirklich fantastisch. Also ich fand es fantastisch gespielt auch. Von allen sehr natürliches Spielen, also so nicht aufgesetzt, nicht irgendwie drüber, nicht überemotional an Stellen, wo das vielleicht unangebracht wäre. Ich finde sehr, sehr gut, wie der Film umgegangen ist mit dann auch unangenehmen Situationen wie halt Gewalt an Frauen oder Menschen allgemein, wie das nie gezeigt wurde.
Ja,
und die ganze Geschichte, die sich dann halt daraus entwickelt, als Mann eben zu der Zeit da zu leben und irgendwie ein Außenseiter zu sein und ja.
Ja, ich habe viel drüber noch gelesen und auch einen Kommentar von einer gelesen, die, ich glaube, die hat einen PhD oder sowas in die Richtung und sie meinte auch, dass es halt, ne, ergibt ja Sinn, so wie er vorgegangen ist, das Drehbuch zu schreiben, aber das ist halt wirklich an vielen Stellen wirklich so historisch akkurat ist, wie in vielen anderen Filmen nicht. Also am Ende passiert was, gibt es eine Szene, wo irgendwas geübt wird und auch das war wohl wirklich eins zu eins umgesetzt, wie das so damals passiert ist und auch, dass so Kleinigkeiten, die einem vielleicht nicht sofort ins Auge gestochen sind, aber halt so viel mit dazu beigebracht haben, dass es so rund wird. Und an der Stelle auch, muss ich sagen, auch wie die Musik eingesetzt wurde, der Musik Score. Würde ich
aber noch sagen.
Ja.
Ganz toll.
Es war sehr gediegen. Ja. Es war sehr gediegen. Es war nichts Großes. Hätte auch nicht mehr gebraucht. Und der Film wusste, wann Stille stärker ist als Musik.
100%. Vor allem Stille dann mit den auch starken Bildern zum Teil. Also der Film ist komplett in Schwarz-Weiß auch. Und der fängt zum Teil wirklich sehr schöne und sehr starke Bilder dann ein, die dann eben zum Teil mit Musik unterlegt sind, zum Teil dann aber eben gezielt auch nicht. Und
ja. Und
Kostümdesign.
Ja.
Auch noch ganz toll, da hat er auch erzählt, dass ich habe gerade vergessen, was er meinte, wie lange dieser Film jetzt quasi in the making war. Aber er hat schon ganz, ganz, ganz früh angefangen, Stoffe zu sammeln und so. Und irgendwie bei dem einen Oberteil sind die Knöpfe von ihm gehäkelt. Bei einem anderen sind die von seiner Mutter irgendwie gehäkelt und so. Und er hatte halt wirklich sehr, sehr, sehr eng mit der Kostümdesignerin zusammengearbeitet und meinte dann auch so scherzhaft, dass er sich schon genervt hat. Eben halt auch, weil das so historisch so akkurat wie möglich sein sollte und halt eben die Stoffe auch alle, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, halt Secondhand waren und so und das alles irgendwie, ja, dadurch ja auch einfach nochmal besser für die Umwelt ist, also mal unabhängig von allem anderen so. Und aber ja, einfach für das Gefühl und so die Authentizität von diesem Film, auch das Make-up, Also weil Rose hat eine Narbe im Gesicht, also die sieht man auch auf dem Poster schon und so. Auch super fantastisch. Gemacht.
Ja.
Ja.
Und bestimmte Requisiten.
Ja.
Ja.
Es gibt da so ein paar Tools.
Ein paar Tools, die ganz gut sind.
Ja.
Ja. Rundum ein Film, der viele Fragen aufwirft, sie auch beantwortet, aber trotzdem so im Kontrast zu dem, wie wir heutzutage mit Geschlecht und Privilegien umgehen und wie das damals war und was halt Freiheit für Frauen damals bedeutet hat, wie diese erreicht werden kann und ob sie überhaupt am Ende wirklich völlig erreicht werden kann. Ja, hat viel aufgeworfen, hat viel beantwortet und aber einen trotzdem noch nachdenken lassen am Ende, finde ich.
Ja, total. Also ja, auch die Charakterentwicklung, die dann da stattgefunden haben, fand ich sehr spannend und wie viel da halt auch dann, also das, der Schreibstil ist auch sehr poetisch an Stellen. Also zum Teil ist es relativ einfach normale gesprochene Sprache, sage ich mal, aber an gewissen Stellen ist es schon sehr poetisch und wie das dann auch immer wieder als Stilmittel so verwendet wurde und wie dann aber auch zum Teil eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen mit sehr wenig bis gar keinen Worten ja, ihr Gewicht gezeigt haben oder ihre Stärke gezeigt haben. Das fand ich auch sehr toll. Ja, also ich habe dem 4,5 ein Herz gegeben. Du hast, glaube ich, du hast 4 und ein Herz gegeben. Ja, also richtig. Hast du eigentlich irgendwas noch zu kritisieren?
Ja, es war so ein Gefühl. Es war ein Gefühl, dass da noch irgendwas rumgeschwirrt ist, was ich brauchte. Ich kann nicht genau pinpointen, was es war. Also ich bin da sehr, so ich sag mal, satisfied rausgegangen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, wenn ich die nochmal gucken würde, dass das dann nochmal hochgeht. Glaub schon, ja. Und ich war einfach richtig froh, von Sandra Hüller wieder eine richtig krass gute Performance zu sehen nach Der Astronaut.
Project also, Hail Mary. Also,
ja, haben wir drüber geredet, fand ich ganz grausam. Waren wir uns aber beide einig, dass diese Rolle, die Sandra Hüller in diesem Film gespielt hat, also es war keine gute Rolle, einfach nicht gut geschrieben für sie und sie konnte da gar nicht so ihr Können zeigen, ihr krasses Talent und so.
Ja.
Aber hier konnte sie nochmal richtig,
Ja, die ist jetzt ja auch mein Bestie, weil Markus hat sie dann angefacetimed. Das heißt, der Kinosaal hat dann kurz mit ihr gefacetimed. Das heißt, ich habe mit ihr gefacetimed.
Ja.
Heißt, wir sind jetzt Besties.
Ja.
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 Yay! Okay, und jetzt kommt die andere Seite vom Sandwich.
Oh boy.
Euphoria. Ja. Genau, Folge 4 und 5 kamen ja jetzt raus. Wie hießen die denn gerade nochmal heute? Die hieß doch irgendwas mit dem, also Kitty Likes to Dance war Folge 4 und dann haben wir jetzt This Little Piggy, Folge 5. Ist bisher, würde ich jetzt mal so sagen, beziehungsweise dazu erstmal noch, mir ist aufgefallen, wie sehr ich wieder vergesse, was in den Folgen passiert ist.
Ja.
Weil das, ja.
Und ich habe das erst gestern
ja, zu Ende
geguckt. Ja,
und ich auch. Also ich habe gestern Folge 4 geguckt, heute Folge 5 und dann war ich so, was ist denn
was Folge 4? Folge 4 passiert, ja.
Das, ich fand Folge 4 jetzt aber die schlechteste Folge bisher dieser Staffel. Hier ist Nina aus dem Schnitt. Wir meinten beide Folge 5 und nicht Folge 4 als die schlechteste Folge dieser Staffel. Ich habe mal geguckt bei Serialized, das ist ja so das Letterboxd für Serien. Da geht es auch immer weiter runter. Also die Ratings jetzt waren eh schon nicht so bombastisch. Also erste Staffel alles immer so Richtung 4 Sterne oder über 4 Sterne. Zweite Staffel sogar besser noch. Die meisten über 4 Sterne und jetzt 3, also untere Ende von 3 beziehungsweise 2, irgendwas. Nur mal so als
ja, man denkt immer, dass es eh schon so schlecht war und dann kommen die mit noch was Schlechterem um die Ecke.
Ja, ich finde, also mir privat persönlich geht es nicht mehr genug um Rue. Und Rue ist ja immer noch eigentlich der Hauptcharakter dieser Serie. Ja, es ist ein Ensemble-Cast, aber es ist ja ihre Narration auch. Also es ist ja alles aus ihrer Perspektive auch erzählt. Also sie ist ja unser Unreliable Narrator. Und dafür geht es mir zu wenig um Rue und auch um das, worum es bei Rue sonst in den anderen beiden Staffeln ging. Darum geht es ja einfach gar nicht mehr.
Ja.
Und ich sage jetzt auch nicht, dass man diese Geschichte einfach, also das ist jetzt immer noch mal wieder so und ihr Vater ist gestorben, aber ihr Vater ist halt gestorben und dadurch hat sie eine Drogenabhängigkeit entwickelt und dadurch ist sie jetzt in der Situation, in der sie jetzt ist.
Ja.
Und dadurch hat sie keinen Kontakt eigentlich so richtig zu ihrer Mutter etc. etc. Also das sind ja alles so Sachen, die sich in ihre Situation, in der sie jetzt ist, immer noch wiederfinden, aber einfach nicht in der Form thematisiert werden.
Ja, es ist, also es geht bei ihr nur noch darum, dass sie in irgendwelche abgefuckten Situationen kommt.
Ja,
so.
Von der einen in die nächste.
Ja, aber nicht darum, wie sie sich damit fühlt, warum sie wie handelt, was da abgeht. Und also es ist ja, das, was passiert ist, ist ja immer noch relevant. Wenn ihr am Anfang der Staffel erzählen, dass wieder der Kontakt abgebrochen ist mit der Mutter und sie die aber eigentlich noch angerufen hat, heulend, von wegen sie möchte doch nach Hause, sie muss nach Hause und so. Aber auch allein dieser Fakt, dass eben sie nicht nach Hause darf, dass sie da nicht gewollt ist, das spielt ja eigentlich auch in die Rue von dieser Staffel ja mit ein.
Ja.
So, aber das merkt man ihr gar nicht mehr an, dass da halt immer noch so ein krasser Konflikt oder so ein Gewicht ist, dass man seine Familie in a way auch verloren hat.
Ja.
So. Einfach alles weggewischt und jetzt einfach nur von einer doofen Situation in die nächste. Es hat keinen Mehrwert, kein Gefühl. Das ist wieder gesagt, wie wir letztens schon gesagt haben, es sind nur Hüllen.
Ja, es sind nach wie vor halt wirklich nur Hüllen von den Charakteren. Auch Nates ganzer Charakter wird einfach, finde ich, immer mehr ins Lächerliche gezogen.
Ja.
Also, und vor allem auf eine Art, wo ich es noch mal trauriger finde als jetzt zum Beispiel bei einer Cassie. Mhm. Also, weil dieser Charakter war ja dann auch schon in der zweiten Staffel sehr in eine Richtung, wie der sich entwickelt hat. Und das wird jetzt hier fortgeführt. Das ist nicht up to my taste, so in dem Sinne. Aber ich finde bei Nate, alles, was bei dem mit Sexualität zu tun hat und mit seinem Trauma und mit seinem Vater und diese ganze Dynamik und mit seinen Brüdern, das ist ja alles gar nicht mehr Thema. Vor allem das mit der Sexualität, weil in der ersten Staffel er ja mit Jules am Schreiben ist, ohne dass Jules weiß, dass er das ist und so. Und
Ja, auch bei ihm wieder. Es geht nur darum, wie seine Situation immer weiter eskaliert.
Ja, und das halt auch nur in Bezug auf im Prinzip die Ehe zu Cassie und das Geld,
was
da fehlt.
Aber nichts,
nichts, was mit seinem Charakter
seinem
wirklich
Innenleben zu tun hat.
Ja.
Aber auch, ja.
Und das ist ja auch bei allen so. Da sind halt so viele Subplots irgendwie drin, die aber alle dann ja halt wieder auch ins Nichts führen. Also auch mit Jules, mit der Schwester von Lexi. Mir ist nur der Name von der Schauspielerin gerade erst eingefallen. Das ist alles so oberflächlich und das ist alles so ein so gefühlt haben die einfach nur den Backdrop gemacht für diese Charaktere und denen daraufhin Dialog gegeben und nicht halt richtige Arcs, Developments für die ausgearbeitet.
Ja. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass bei allen so ein bisschen zurückgecuttet wurde, um Cassie noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu schieben, aber das auch wieder nur for the sake of nudity. Also es geht nicht mal dann um Cassies Charakter oder so, sondern es geht dann wirklich einfach nur darum, sie irgendwie nackt zu zeigen, sie in irgendwelchen OnlyFans-Situationen zu zeigen, sie zu zeigen, wie sie für OnlyFans sich infantilisiert, wie heißt das?
Ja, also da gibt es eine Montage oder mehrere, die einfach unnötig lang sind, unnötig
grafisch
viel zeigen,
ohne
Sinn und Verstand. Nacktheit
Nacktheit willen. Und da bin ich dann nämlich in die Recherche gegangen.
Oh, jetzt geht's los.
So, das war, ich weiß nicht, ob das die zweite Folge war, da hatte man sie auch so als Baby verkleidet gesehen für OnlyFans und so. Und auch jetzt wieder in der fünften sieht man sie auch in so Situationen, die auch wieder so ins Kindliche gehen. Mhm. Und ich war auf der OnlyFans-Webseite.
Oha.
Und habe mir mal die Richtlinien angeguckt.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass OnlyFans Ageplay verbietet. Das darf nicht existieren. Also, ja, es OnlyFans gibt sogar manche Sachen weiter an so eine Organisation, die halt so, ja, Kindesmissbrauch und kindessexualisierte Kindessachen so halt, ja, nachverfolgt. Also, die reporten die schon.
Da kommt mir jetzt gerade ein Gedanke, und ich weiß nicht, ob die das in der Serie selbst gesagt haben oder ob ich das irgendwo außerhalb auch nämlich gehört habe, weil jetzt, wo du das mich sagst, fällt mir nämlich ein, dass das so ist und dass es nämlich eine andere Website gibt, auf der das nämlich in Ordnung ist.
That could be. I don't know that.
Ich glaube, das habe ich in irgendeinem TikTok gesehen, ja.
Aber aktuell geht es da ja um OnlyFans. Ja. Also es gab auch tatsächlich einige OnlyFans-Creatorinnen, die jetzt Kritik ausgesprochen haben, weil die genau das meinten, so von wegen, das ist nicht erlaubt. Yeah. Ihr stellt diese ganze Bubble so dar, als ob sie wirklich so moralisch, ne, verwerfliche Sachen macht. Für jeden ist das natürlich ein anderer Bereich und so, aber that's not the case. Yeah. Natürlich, und dann habe ich dann weiter recherchiert, gibt es tatsächlich Managements, die Tipps geben, wie sie genau diese Regel umgehen können, welche Keywords benutzt werden anstelle dessen, damit sie halt nicht geflaggt werden. Ja, aber trotzdem darauf anspielen. Ich weiß jetzt leider zu viel, welche das sind, aber die werde ich jetzt nicht wiedergeben, weil ich möchte nicht, dass Leute sich das anschauen. Nee, aber auch da, ja, ich meine, wenn du so eine Serie machst und das halt wirklich auf dem Rücken von SexarbeiterInnen und OnlyFans-CreatorInnen machst, und das dann aber auf so eine respektlose Art und Weise.
Und ja auch schlecht recherchiert
dann einfach. Und schlecht recherchiert. Und halt einfach nur irgendwie um, keine Ahnung, Sam Levy's
Levinson,
whatever, eigene Fetische ausspielen zu können, ist dann halt auch ein bisschen schwierig.
Ja, zumal es ja halt nicht notwendig wäre.
Ja.
Also die selbst so, also diese schlechte dritte Staffel jetzt würde ja auch ohne das explizit funktionieren. Also man könnte ja auch Cassie diesen kompletten OnlyFans-Arc geben, ohne halt diese Infantilisierung damit reinzubringen.
Ja.
So, weil es gibt, ist in der Serie selbst zu sehen genug andere. So, dann machst du die Montage halt 30 Sekunden kürzer. Stoppt keiner von.
Ja, und auch andere Szenen sind übergrafisch, muss nicht so sein.
Ja.
Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob andere Schauspielerinnen in dieser Serie die Rolle von Cassie so gespielt hätten, ob die dazu gestimmt hätten, weiß ich nicht.
I doubt it. Also, weil sie wird dann da natürlich auch noch in solche Podcasts geschickt. Und da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. So, ich glaube, dabei sollte man es vielleicht belassen, um jetzt hier nicht irgendwie Sachen zu unterstellen, die dann so nicht sind, weil.
Nein, das nicht. Aber der
Online. Kennt Sydney Sweeney nicht?
Ja, der Online-Diskurs, den es um sie gibt. Ja. Oder durch ihre.
Über ihre Person.
Ihre Person, ihre Marketingkampagnen oder andere Videos, die es im Netz gibt.
Ja. Mir ist aber dadurch in diesen beiden Folgen jetzt der Score nicht so negativ aufgefallen. Also er ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ihn nicht bemerkt.
Ich war geschockt einfach die ganze Zeit.
Ja, weil es ist unnötig viel Grafisches oder Ekliges oder Ähnliches zu sehen.
Ja. Musste meine Ohren und Augen zuhalten.
Ja, am Ende der fünften Folge, ja.
Das war mir dann ein bisschen too much.
Ich musste auch weggucken, weil ich das auch, also.
Die Geräusche waren am schlimmsten.
Ja, ich war nebenbei am Essen, das war nicht so eine gute.
Ich war am Essen in der allerersten Szene der Folge, das war auch nicht gut.
So, auch da ist dann so eine Reference zu einem alten Hollywood-Film, The Attack of the 54. Feet Tall Woman, heißt der so? Attack of the 50-Foot Woman.
Mhm.
Ja. So ein bisschen eine Reference dazu nehme ich jetzt einfach mal an.
Ja.
Aber auch so,
wie das denn endet, einfach warum? Unnötig.
Ja, also und halt warum? Also ja. Wozu haben sie uns das da so gezeigt? Ich finde, das hat gar nichts dazu beigetragen. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Vielleicht hat Sam Levinson da Big Brain Energy und we just don't get it. Might as well be.
I don't think so.
Kann ja sein. Aber ja, also und das war, an sich war es ja gut inszeniert.
Ja, also, so, schon.
Das ist ja schon, die Serie ist ja, die sieht ja gut aus, was die da so alles machen und so weiter. Das ist ja alles, dann hat er Hand und Fuß. Ist halt.
Aber der Inhalt.
Ja. Und dann halt eben, ja, das sieht jetzt gut inszeniert aus und das ist irgendwie ein bisschen aber gimmicky. Aber halt, wofür?
Give me a reason.
Ja.
Ja, hat nichts vorangebracht. Es ist
ja, dann gibt's eine Szene zwischen zwei Charakteren, wo ich die ganze Zeit immer wieder darauf warte, dass diese zwei Charaktere interagieren. Mhm. Und dann gibt es eine Szene und dann war ich so, oh mein Gott, it's happening, it's happening.
Mhm.
Cut to black oder beziehungsweise zu dann einer anderen Conclusion von dieser Szene. Und ich war so, das ist das aus den ersten beiden Staffeln, was ich hier sehen möchte.
Ja, ganz genau. Und es kam nicht.
Und es kam dann einfach nicht.
Und es wurde vor allen Dingen, du hast es geguckt und du warst so endlich ja. So dieser eine Teil, dieser ja. eine Aspekt wenigstens.
Da war ich richtig so, ja. Da konnte ich meine Augen dann nicht vom Screen nehmen.
Und der wurde uns dann aber auch genommen.
Ja, und das sind dann immer wieder solche Sachen, wo ich mir denke, jetzt könnte doch hier was passieren, was Gutes, was Interessantes, was Spannendes. Was
zu Euphoria passt, zu den ersten beiden Staffeln.
Was zu den Charakteren passt, zu der Entwicklung, etc., etc. Nein, nein.
Mm-mm.
Ist uns nicht gegönnt.
Ja, disappointed.
Ja,
but so. Not surprised.
Nee, es kommen jetzt noch 3 Folgen, also 8 Folgen hat die insgesamt, die Staffel. Und es wird ja jetzt schon noch irgendwie gesprochen über eine potenzielle 4. Staffel.
Nee, bitte nicht.
Aber also da wird Zendaya ja definitiv
niemals damit spielen.
Nicht dabei. Und ohne Zendaya hat die, sorry, aber da hat die Serie ja keinen Pull.
Nee.
Also.
Nee. Also es ist ja jetzt schon so schlecht, weil sie nicht so viel Screentime hat.
Ja.
Ja.
Und weil halt Rue einfach
ja,
so
du vernachlässigt brauchst eben, wird. Genau, du brauchst Rue. Und wenn du die von ihr dann ganz kickst oder du kickst sie nicht, sie will dann nicht.
Ja.
Ja, manchmal sollte man einfach wissen, wann man Sachen vollenden sollte.
Ja.
Die letzten 3 Folgen werden aber wahrscheinlich wieder eine Qual werden zu gucken, weil mir macht es nicht wirklich Spaß, ich finde es anstrengend. Ja. Ich bin die ganze Zeit nur so, warum macht ihr das?
Mhm.
Ja.
Ja.
Nee.
Aber im Juni fangen ja dann zum Glück andere Serien an.
Yay!
Wie Interview with the Vampire Lestat, House of the Dragon fängt doch auch an. Irgendwas war noch, es entfällt mir gerade. Das ist jetzt so ein bisschen unser Countdown dahin, weißt du? Es sind jetzt noch 3 Wochen.
Ja.
Die wir aushalten müssen. Und dann geht's los.
Ja.
Ja.
Well.
Well, well, well. Belassen wir es dabei bei Euphoria. Wir haben ja noch 3 Wochen, wo wir drüber sprechen können. Ja. So, Maus der Woche. Willst du anfangen?
Obwohl ich den Film so grotten schlecht fand, ist Stanley Tucci meine Maus der Woche.
Hm.
Ist einfach so. Eigentlich in jeder Rolle, die er irgendwie spielt, kriege ich immer so ein warmes Herz.
He has an elegance to his heterosexuality.
Exactly.
To quote Meryl Streep.
Exactly. Dabei belasse ich es jetzt.
Meine Maus der Woche, also auch wenn ich dieses Special Screening jetzt schon vor einigen Wochen hatte, muss aber Markus Schleinzer werden.
Ah.
Ja, also.
Ich hätte jetzt Sandra Hüller gedacht, tatsächlich.
Nee, also ja, die ist auch eine Maus, aber dieser Mann, der hat mich einfach richtig gecatcht. Also, weil der Film mich auch so abgeholt hat und die Entscheidung, die er da getroffen hat und wie er dann über diesen Film gesprochen hat und wie er dann, also, ich habe letztens so ein Meme gesehen, hat eine Freundin mir geschickt, wo jemand so gesagt hat, also, dass es so Wokezilla 3000 gibt. Und er war Wokezilla 3000 in diesem Filmsaal mit vielen Leuten, die deutlich älter waren als wir. Und dann hat er angefangen, über Kolonialgeschichte zu sprechen und über die Rolle der Niederlande und dann halt da Bezüge zu dem Film gezogen und zu künstlerischen Einflüssen und dann halt ganz viel zu queerer Geschichte und da dann auch wieder eben Bezüge auf heute zum Film und alles, wie dieser Film entstanden ist.
Und alle waren so,
Ja, und dann halt eben auch in dem Film so mit diesen bestimmten Requisiten zum Beispiel und so. Also da waren so sehr viele so Tongue-in-Cheek-Momente auch so ein bisschen.
Ja. Ich habe das geguckt und ich war so, oh, that's my culture.
Ja, so, und das war einfach, das war eine richtig, richtig tolle Experience.
Ja.
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 Gut.
Lassen wir es dabei.
Dann bis nächste Woche. Da könnt ihr euch freuen, können wir ja schon mal sagen. Auf. Ich hab's gleich.
Den Billie Eilish 3D Hit Me Hard in Soft Tour Film. Gemacht von Billie Eilish und James Cameron.
Genau, Gary. Das ist so ein. Also es sind 60 Minuten, es ist eine Prequel zu The Bear, zu der Serie. Da kommt die Staffel 5 nämlich ab Juni auch, im Juni raus, genau. Ende Juni kommt die nämlich raus. Und das ist so ein Prequel, so ein bisschen so à la, wie heißt die Folge, Fishes? Also, oder Fish nur?
Wie ist die?
Doch, Fishes, glaube ich, oder? Ja, naja, so, aber so halt so eine sehr lange Folge The Bear im Prinzip. Also es ist jetzt kein Film in dem Sinne, sondern eine sehr lange Folge.
Ja, eben.
Halt Prequel und dann noch Materialists, weil der nämlich bei Netflix verfügbar ist. Und ich den jetzt kürzlich nochmal geschaut habe. Ja,
dann bis nächste
Woche.